Das Schreiben selbst an meine liebsten Menschen ist mir eine Qual, sagte Louis von François. Und?
Mir auch, dachte die alte Baronin, als sie den vierten Brief, den sie heute geschrieben hatte, und jeden an einen ihr sehr lieben Menschen schwer seufzend schloss. Kein fauler Student sehnt sich ungeduldiger von der Schulbank fort, als sie sich fortsehnte vom Schreibtisch in den Garten hinaus. Es war ein Sommermorgen von jauchzender Pracht. Ein Blick ins Freie umfasste eine Welt von Schönheit. Schauen war Glück und Atmen Genuss. Vom offenen Fenster her kam in lauen Wellen die Luft hereingestrichen über die frisch gemähten Wiesen, durch das Geäste der Fichten, das helle Laub der Tulpenbäume, den Blätterreichtum der Flügelnuss. Und von drüben grüßte die Deuzia, die sich aus der Ferne ausnahm wie ein großes, von Künstlerhand gebundenes Bukett und deren einzelne Blüten in der Nähe kleinen Damen gleichsehen in weiß und rosa Ballkleidern. Die Baronin schob ihre erledigte Korrespondenz von sich und wollte eben aufstehen, als die Kammerjungfer, Fräulein Emilie, erschien. Sie war ältlich, lang und dürr und ihre Bewegungen hatten etwas Automatenmäßiges. An der Tür blieb sie stehen und meldete kurz und bündig, »Die Fanka ist da.«
»So, so? Die Fanka? Was fällt ihr ein?
Wer hat sie gerufen?«
»Kommt von selbst. Möcht die Arbeiten für das Armenhaus wiederhaben.«
»Möcht sie? Ohne weiters?«
»Ohne weiters.«
»Weiß sie nicht, dass sich zwei andere um die Arbeit bewerben?«
»Geschickte Schneiderinnen und brave Mädchen.
Weiß sie nicht, dass ich böse auf sie bin?«
Das Fräulein schupfte die rechte Achsel in die Höhe und machte eine äußerst verächtliche Miene.
»Scheint nicht. Tut nichts dergleichen.«
»Unglückliches Geschöpf. Hat schon zwei Kinder und muss noch ein drittes bekommen. Und wer ist denn dieses Mal der Vater?«
»Das ist der Marian aus dem Meierhof.«
»Der Witwer? Der die vielen Kinder hat?«
»7.«
Fräulein Emilie senkte die Arme und machte eine ausbreitende Bewegung, als ob sie der Gebieterin diese ganze Nachkommenschaft zu Füßen legen wollte. Die fantasiereiche Dame hatte sogleich den Anblick in völliger Leibhaftigkeit vor Augen. Er tat ihr weh, und sie murmelte schmerzlich ergriffen, »Arme Würmer!«
»Er taugt nichts, der Marian«, setzte sie nach einer Weile hinzu. »Wie seine Frau gestorben ist, hat jeder gesagt, wohl ihr. Und mit dem lässt die Fanka sich ein. Es ist unglaublich, empörend ist's. Gehen Sie und sagen Sie ihr, dass ich sie nicht sehen will und in diesem Jahre keine Arbeit für sie habe.«
»Schon recht.«
Emilie nickte und wandte sich. Ihre Eilfertigkeit und ihre Zustimmung zu dem grausamen Ukas missfielen der Gebieterin.
»Geduld!«
Sie nahm eine Banknote aus der Schreibtischlade. »Geben Sie ihr das, und sie soll gehen.«
»So viel?«
In ihrer eigentümlichen Gangart, einem steifen Hüpfen, war Emilie herangekommen. »Ich werde ihr aber sagen, dass sie davon den Doktor bezahlt. Er hat sie schon klagen müssen.«
»Müssen? Der wohlhabende Mann, die armselige Person?«
»Der Doktor will auch leben. Wozu hätte er was gelernt?«
»Ist sie krank gewesen?«
»Sie nicht, eins von die Buben.«
»Der Blonde, der Schöne?«
»Weiß nicht, hab mich nicht erkundigt.«
»Sagen Sie mir, wie sieht sie denn aus?«
»Recht abgerackert. Wie geht's dem Vater? Hat sie nichts gesagt?«
»Mein Gott, ja, dass er alt ist und nicht mehr arbeiten kann.«
»So?
Und wer besorgt denn das Stück Feld, das sie wieder gepachtet hat?«
Dieses viele Fragen machte das Fräulein schon ganz nervös.
»Natürlich sie. Und sie hat ja den großen Buben.«
»Groß? Ein 10-jähriges Kind.
Wer kann dafür, dass er nicht älter ist?«
Das war eine recht emilianische Antwort. Und die Ungeduld, der sie entsprungen, nicht mehr zu bemeistern. Das Fräulein wandte sich mit maschinenhafter Geschwindigkeit wie ein Drehkreuz und schritt der Tür zu.
»Warten Sie«, rief die Gebieterin, ärgerlich über dieses selbstherrliche Benehmen.
Sie hatte einmal wieder einen ihrer